Was darf man rechtlich und was ist politisch schlau und politisch richtig? Und wir Juristen beschäftigen uns ja überwiegend mit der Frage, was rechtlich erlaubt ist. Und rechtlich hat der Bundestag, der alte, solange er besteht, alle Rechte des Bundestages.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Der Bundestag, die Schuldenbremse und die AfD. Eine rechtliche Einordnung. Liebe Lauscher, ich glaube, es haben alle mitbekommen. Union und SPD haben Gespräche geführt und auf dem Weg zu Koalitionsverhandlungen ein kleines Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geschnürt. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse müsste dafür gelockert werden. Und dafür wurden zwei Sondersitzungen anberaumt, nämlich für den 13. und den 18. März. Heißt auch, der alte Bundestag würde noch abstimmen, wenn es denn so kommt. Ob das nun rechtlich geht oder nicht, kläre ich heute mit Professor Dr. Christopher Lenz. Christopher ist nicht nur Fachanwalt für Verwaltungsrecht, sondern auch Vorsitzender des Fachausschusses Verfassungsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung des Rechtsstaats. Obendrein ist er Honorarprofessor an der Uni Stuttgart. Er kennt sich also bestens aus. Lieber Christopher, ich danke dir, dass du dir so super spontan die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über die aktuellen Ereignisse zu plaudern.
Das habe ich sehr gerne gemacht, zumal die Zeiten ja auch spannend sind und endlich kommt Staatsrecht mal in der Praxis vor.
Das und zwar irgendwie alle Nase lang, habe ich das Gefühl. Und da ich in Staatsrecht nicht ganz so gut in der Uni aufgepasst habe, bin ja der Strafrechtler, bin ich sehr dankbar, dass du uns heute so einiges erklärst. Ich glaube, so ganz grob, worum es geht, ist allen klar. Es geht darum, die Schuldenbremse zu lockern. Und zwar geht es jetzt um die Frage, geht das mit dem alten Bundestag oder muss der neue Bundestag ran? An den Meldungen dazu, glaube ich, ist man in den letzten Tagen gar nicht vorbeigekommen. Ich habe schon gesagt, SPD, Union wollen gern in den nächsten Tagen abstimmen lassen. Die AfD will das aber verhindern und hat Bärbel Baas ein sehr ausführliches Konfrontationsschreiben geschickt. Das verlinke ich mal in den Shownotes. Vielleicht zum Einstieg, Christopher, was ist eigentlich ein Konfrontationsschreiben?
Ein Konfrontationsschreiben ist eine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts. Es steht in keinem Gesetz oder in der Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat aber irgendwann mal gefunden, dass bei Streitigkeiten, gerade im Parlament, die vor das Verfassungsgericht gehen, diejenigen, die mit etwas unzufrieden sind, vorher mal die Hand heben sollen und demjenigen, mit dem sie unzufrieden sind, einen netten Brief schreiben sollen und sagen, lieber Freund, richtig wäre dieses und jenes, mach's doch bitte so. Die Idee, die sich dahinter verbirgt, ist, das Bundesverfassungsgericht möchte erreichen, dass der Konflikt vorher ausgeräumt wird und ausgebreitet wird und es dann entscheiden kann auf einer vernünftigen Tatsachengrundlage.
Ist absolut eine sinnvolle Idee, würde ja auch das Bundesverfassungsgericht ein bisschen entlasten, wenn das ein oder andere schon zwischen den Parteien quasi geklärt würde. Will heißen, es steht nicht im Gesetz, aber das Bundesverfassungsgericht hat sich's ausgedacht. Wäre das jetzt eine Frage der Zulässigkeit, wenn es das Konfrontationsschreiben nicht gegeben hätte?
Ja, das wäre eine Frage der Zulässigkeit. Das Gericht sagt, man muss ein Rechtsschutzbedürfnis haben. Wer sich nicht vorher bei demjenigen, der etwas falsch macht, aus seiner Sicht beschwert, dass er es falsch macht, kann nicht das Gericht anrufen und dort Schutz beanspruchen. Man muss zuerst hier in dem Fall bei der Bundestagspräsidentin vorstellig werden.
Okay, das ist passiert mit einem, wie ich schon gesagt habe, sehr ausführlichen Schreiben. Da wurde eine Frist gesetzt auf den 10.3. Diese Frist ist offensichtlich gestern abgelaufen. Die beiden Sondersitzungen wurden nicht abgesetzt und jetzt ist das Ganze in Karlsruhe. Wer beantragt dort eigentlich was und was ist das Ganze prozessual?
Also das Verfahren, um das es geht, ist ein sogenannter Organstreit und nur für den Organstreit gibt es auch diese Verpflichtung, ein Konfrontationsschreiben zu machen. Organstreit bedeutet, dass ein Bundesorgan mit einem anderen Bundesorgan streitet, also die Bundesregierung mit dem Bundestag oder umgekehrt. Oftmals ist es aber so, dass innerhalb eines Organs gestritten wird, also innerhalb des Bundestages Meinungsverschiedenheiten auftreten und dann kann ein einzelner Abgeordneter, kann eine Fraktion, so wie hier, einen Antrag stellen, der sich direkt gegen die Bundestagspräsidentin als Leiterin des Bundestages und Herrin über Sitzungskalender und Tagesordnung richtet. Und dann kann dieser Streit dort ausgetragen werden. Es ist ein richtiger harter Konflikt zwischen zwei Parteien, so wie im Zivilprozess, nicht wie in vielen anderen verfassungsgerichtlichen Verfahren, wo es gar keinen richtigen Gegner gibt.
Okay, und was wurde jetzt konkret beantragt?
Die Antragsteller können in einem Organstreit immer nur ihre eigenen Rechte verteidigen. Und die eigenen Rechte sind Kompetenzen. Ich bin für etwas zuständig, ich darf etwas machen, ihr dürft etwas nicht machen, weil das meine Aufgabe ist und ich darf nicht zu irgendetwas gezwungen werden, etwas zu machen, was ich nicht machen möchte. Und das Argument lautet jetzt hier, die Bundestagspräsidentin habe keine zusätzlichen Sitzungen, die waren ja ursprünglich nicht vorgesehen, auf den 13. und 18. anberauben dürfen, sondern sie hätte einfach die Zeit vergehen lassen müssen, bis der neue Bundestag am 25.3. zum ersten Mal zusammentritt.
Okay,
also es geht darum, diese Sitzungen wieder zu streichen.
Im Wege dann einstweiliger Anordnung.
Ja, die Hauptsacheentscheidung käme wahrscheinlich die Entscheidung zu spät und deshalb verknüpft man das in einem solchen sehr eiligen Fall mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Das Gericht sieht das Gesetz sieht es vor in § 32. Zivilprozess regeln wir immer von einstweiliger Verfügung. Hier heißt es etwas vornehmer einstweilige Anordnung, so wie in 123 VWGO auch.
Ja, und Antragsteller war ja nicht nur die AfD selbst, sondern ich glaube auch noch zwei Abgeordnete. Ich glaube Stefan Brandner und dann zweite Person habe ich vergessen, ehrlich gesagt.
Die gehen so ein bisschen vor wie der Klausursteller in einer Klausur. Die sagen, wir nehmen eine Fraktion, wir nehmen einen Abgeordneten des Bundestages Nummer 20, dessen Mandat jetzt ausläuft, dessen Wahlperiode ausläuft und wir nehmen neue Abgeordnete, die gerade erst gewählt sind, die in dem neuen Bundestag vertreten sind. So habe ich es jedenfalls gesehen in dem Konfrontationsschreiben. Man hat sozusagen alle Konstellationen versucht abzudecken.
Okay, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich dem Grunde nach erstmal gar nicht so verkehrt. Ne? Dann hast du alles mit drin. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Anordnung ist aber jetzt letztlich, dass die Antragsteller in eigenen Rechten verletzt sind.
Das ist die Voraussetzung.
Wo kannst du denn da ansetzen?
Naja, also wenn wir der Reihe nach vorgehen und nehmen die ganz neuen Abgeordneten, die erst ab dem 25. März Abgeordnete sind, die können natürlich sagen, lass doch diese Frage uns entscheiden, wir sind der neue Bundestag, so wird ja auch politisch argumentiert, wir sind frisch gewählt, wartet doch, bis wir am Start sind, dann machen wir das. Kann man ja verstehen. Wenn man sich vorstellt, man wäre ein neuer Bundestagsabgeordneter, würde man sagen, lass doch diese schöne Sache noch für mich, dann kann ich die entscheiden. So. Das Problem ist nur, die sind halt noch nicht Abgeordnete und die hätten nur dann ein Recht darauf, dass man wartet, wenn es irgendwo stünde. Es steht aber nirgendwo, dass man auf den Beginn des neuen Bundestages warten muss. Also okay, da sind sich, glaube ich, die meisten einig, dass die neuen Abgeordneten kein Recht haben, weil sie eben noch keine Abgeordneten sind.
Okay, und wo läge eine mögliche Rechtsverletzung bei einem Mitglied, das jetzt eben noch Mitglied ist?
Ja, das ist auch schwierig, ja, weil der Abgeordnete, der jetzt Abgeordneter ist, muss ja behaupten, und so ist es auch versucht worden, er wird in seinen Rechten dadurch verletzt, dass er zu einer Sitzung eingeladen wird. Das ist so ein bisschen wie der Schüler, der sagt, ich werde in meinen Rechten verletzt, dass ich morgens aufstehen muss, in die Schule gehen, sonst wird eine Klassenarbeit geschrieben, ja. Das ist aber normal, dass ein Parlament zu Sitzungen lädt und wer nicht hingehen will, geht halt nicht hin. Die Regelungen, wie zu einer Sitzung geladen wird, sind eigentlich relativ einfach anzuwenden.
Ja, aber ich frage mich gerade, kann das denn eine Rechtsverletzung sein, wenn das deiner Tätigkeit oder deinen Aufgaben als Abgeordneter immanent ist? Und er muss ja, wie du sagst, er muss ja nicht hin. Überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Und wo könnte eine Rechtsverletzung der Fraktion liegen?
Lass noch kurz auf den amtierenden Abgeordneten eingehen. Die sagen, ich werde jetzt gezwungen, an einem Vorgang mitzuwirken, den ich ablehne und ich, bestehender Abgeordneter, möchte das gerne meinen Nachfolgern im neuen Parlament entlassen und ich werde gezwungen, mich da dazu zu verhalten und das verletzt meine Kompetenzen. So ist etwa die Argumentation in dem Konfrontationsschreiben. Okay. Wir müssen ein bisschen Verständnis dafür haben. Wir Juristen haben oft die Situation, dass wir eine Position wahrnehmen müssen, wenn wir Dienstleister sind als Anwälte. Und dann muss man eben das bestmögliche Argument suchen. Und das ist wohl das bestmögliche Argument. Ob man das dann gut und richtig findet, kann jeder für sich selbst beurteilen.
Ja, absolut. Okay. Und auf die Fraktion geblickt, was wäre da?
Die Fraktion ist im Prinzip nur so ein Pool. Die Fraktion kann die Rechte, die einzelne Abgeordneten haben, geltend machen als Gruppe sozusagen. Und manchmal hat sie auch eigenständige Rechte als Fraktion. Beispielsweise, wenn das in der Geschäftsordnung so verankert ist, dass man sagt, das ist ein Verfassungsrecht der Fraktion.
Okay. Dann sehe ich im Prinzip, nach dem, was du mir jetzt erklärt hast, eigentlich schon keine Rechtsverletzung. Lass uns doch mal vorsichtshalber trotzdem auf die anderen Hauptargumente gucken. Im Konfrontationsschreiben heißt es ja sinngemäß, jetzt nicht wörtlich, Bars hätte gar nicht einberufen dürfen. Sie sei nämlich nur dann verpflichtet nach 39 Absatz 3, Satz 3, wenn ein Drittel der Bundestagsmitglieder das verlangt. Und es wurde dann darauf Bezug genommen, dass ja namens der Fraktionen, also Union und SPD, um Einberufung gebeten worden sei. Und das reiche nicht. Also eine Fraktion könne gar nicht eine Einberufung verlangen. Es gab dann noch sehr ausführliche Berechnungen, Begründungen, Überhangsmandate, Ausgleichsmandate. Und es sei ganz offensichtlich, dass die Einberufung aufgrund des Fehlens eines Verlangens offensichtlich und schwerwiegend fehlerhaft sei und damit nichtig. Wie siehst du das?
Das ist eine geschickte Argumentation, die sich aber als Nebelkerze erweist. Die Regelung in dem Artikel 39 Absatz 3 hat drei Stufen. Die erste Stufe ist, der Bundestag schließt normalerweise in seiner Sitzung, wann er wieder zusammenkommen will. Also das Plenum macht es sozusagen für alle Abgeordneten. Der Satz 2 sieht vor, dass die Präsidentin darüber hinaus, wenn es ihr opportun erscheint, Sitzungen anberauben kann. Eine Präsidentin beruft keine Sitzung ein, wenn außer ihr da niemand hin will. Aber wenn sie das Gefühl hat, es wäre jetzt gut und richtig, dann kann sie das aus eigener Zuständigkeit, aus eigenem Recht machen. Dann kann es aber Fälle geben, wo die Präsidentin nicht eine weitere Sitzung terminiert, aber eine größere Zahl von Abgeordneten das möchte. Und deshalb sieht das Grundgesetz vor, dass wenn ein Drittel des Parlaments die Sitzung haben möchte, dann muss die Präsidentin die Sitzung anberaumen, auch wenn sie sie eigentlich nicht anberaumen möchte. Also beispielsweise die Präsidentin steht der Regierungsseite nahe oder ist von einer regierungstragenden Partei vorgeschlagen worden. Die Opposition mit einer Stärke von mehr als einem Drittel möchte eine Sondersitzung haben. Da sagt dann das Grundgesetz, dann muss die Präsidentin der Opposition die Sondersitzung ermöglichen. So. Hier ist es jetzt so, die Präsidentin hat eingeladen und sie durfte es auf jeden Fall nach dem Satz 2 aus eigenem Recht auf die Frage, ob das Drittel durch einzelne Abgeordnete erfüllt werden muss oder ob man sagen kann, die beiden die Sache betreibenden Fraktionen von SPD und CDU, CSU sind so groß, dass das mehr als ein Drittel ist, ist eine nette Glasperlenspielerei, die auf dies hier nicht ankommt. Wir müssen uns ja klar vor Augen halten, im bestehenden Bundestag haben SPD und Union die absolute Mehrheit, also über 50% der Sitze sind Sozialdemokraten oder Christdemokraten, Christsoziale. Da würde jeder normale Präsident sagen, wenn die Mehrheit das wünscht oder die Repräsentanten der Mehrheit das wünschen, dann ordne ich das aus meiner eigenen Befugnis heraus an. Und so hat es die Präsidentin auch gemacht. Es ist ja auch so, die Präsidentin ist ja gleichzeitig Mitglied des Sondierungsteams. Also die ist ja nicht ganz unbeleckt an diese Sache herangekommen. Die hat diese Informationen in den Verhandlungen, ich will mal sagen, selbst miterarbeitet.
Ja, also das heißt zusammengefasst, sie darf, wenn sie möchte, und braucht dann überhaupt kein Verlangen von einer Zweidrittelmehrheit oder was auch immer. Sie muss aber, wenn ein bestimmtes Quorum erfüllt ist, so könnte man das doch eigentlich dann zusammenfassen.
Genau, und dann muss man sich für diesen Fall, angenommen die Präsidentin wäre jetzt von einer Fraktion oder käme aus einer Fraktion, die diese Sondersitzung ablehnen würde, also wir machen mal ein Beispiel, sie wäre Mitglied der FDP und die FDP sagt, wir finden das ganze Projekt doof und wir weigern uns, die Präsidentin weigert sich das einzuberufen. Dann ist die Frage, was will das Grundgesetz mit der Formulierung, dass sie verpflichtet ist auf Antrag eines Drittels der Mitglieder? Will sie dann sagen, ich will wirklich Unterschriften von jedem einzelnen Abgeordneten haben, dass es bis es ein Drittel voll ist? Oder genügt es dann nicht nach dem Sinn und Zweck der Regelung auch, dass zwei Fraktionsvorsitzende sagen, unsere beiden Fraktionen, die über 50% der Mitglieder haben, wir wollen das. Es sind auch nicht nur die ein Drittel der Abgeordneten, die das beantragen können. Auch Herr Scholz, immer noch Bundeskanzler ist, man vergisst es manchmal. Der Bundeskanzler kann das auch beantragen. Selbst der Bundespräsident, Herr Steinmeier, könnte das beantragen. Es ist ganz klar, eine Präsidentin, die nur blockiert, obwohl es ein Bedürfnis gibt, wo ein Drittel dahinter steht, ein Bundeskanzler, ein Bundespräsident, die muss auch machen. Es erinnert so ein bisschen an den Alterspräsidenten in Thüringen, wo man auch gesagt hat, der Alterspräsident will halt die Verhandlungen nicht so führen, wie es die erkennbare Mehrheit des Parlaments möchte.
Okay. Ein Argument, das ich noch gelesen hatte, war, ja, der alte Bundestag darf darüber jetzt gar nicht mehr entscheiden. Es gäbe ein Tätigkeitsverbot.
Ja, es gibt ja, das ist umgangssprachlich der alte und der neue Bundestag. Es gibt eigentlich nur einen Bundestag, der hat verschiedene Wahlperioden und deshalb spricht man dann vom 20. Bundestag und vom 21. Bundestag. Bleiben wir mal in dieser eingängigen Terminologie alte, neue. So. Das ist zunächst mal ein guter Gedanke. Wenn ein neuer gewählt ist, neue Abgeordnete gewählt sind, dann ist es naheliegend zu sagen, dann sollen die Neuen auch was machen und die Alten sollten sich zurückhalten. So, das ist jetzt aber eine Frage der politischen Schlauheit. Herr Scholz zum Beispiel hält sich in der Regierungstätigkeit noch stärker zurück als früher schon, weil er sagt, da kommt ja bald etwas Neues. Ich mache jetzt nicht wilde Dinge, die alle Leute verrückt machen. Ich halte mich stark zurück, obwohl er nach wie vor in vollem Umfang. Da muss man jetzt einfach unterscheiden. Was darf man rechtlich? Und was ist politisch schlau und politisch richtig? So. Und wir Juristen beschäftigen uns ja überwiegend mit der Frage, was rechtlich erlaubt ist. Und rechtlich hat der Bundestag, der alte, solange er besteht und nicht durch den neuen abgelöst worden ist, alle Rechte des Bundestages, sonst würden die ja verloren gehen. Und der neue tritt an die Stelle des Alten in dem Moment, wo er sich konstituiert. Deshalb müssen diejenigen, die sagen, der Neue soll das Kommando übernehmen, dafür eintreten, dass er sich früher konstituiert und dass er deshalb früher den Alten ablöst.
Ja, okay, aber das wäre jetzt insofern ein bisschen schwierig, weil ich glaube, was ist das Datum, das da genannt? 25.3., ne?
25.3.
Kannst ja nicht einfach vorziehen jetzt.
Wir Juristen können ja vieles, aber wie kommt es da dazu? Im Grundgesetz steht drin, der Bundestag, Klammer auf neu, tritt spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammen. Die Wahl war am 25. Februar, also muss er am 25. März zusammentreten. So. Da die Beteiligten ja untereinander sprechen, hat man sich zwischen den Fraktionen des Alten und des Neuen, kennt ja die maßgeblichen Ansprechpartner der Gruppen und Fraktionen im neuen Bundestag, hat man sich darauf verständigt, dass man die Frist voll ausschöpft und dass man auf den 25. terminiert. Das hat ja auch mit so technischen Fragen zu tun. Wir haben jetzt weniger Abgeordnete, die Stühle müssen umgruppiert werden, es sind weniger Stühle, man muss die so machen, dass die Fraktionen beieinander sitzen, es gibt keine FDP-Abgeordneten mehr, die Stühle müssen raus und so weiter und so weiter. So. Und diese Abrede hat man getroffen, bevor das ganze Thema Grundgesetzänderung, Sondersitzungen überhaupt auf den Schirm gekommen ist. Und die spannende Frage für Juristen ist immer, wer ist dafür eigentlich zuständig?
Ja, gute Frage. Wer ist dafür zuständig?
Naja, gemacht hat es die Bundestagspräsidentin. Frau Baas hat den Termin angesetzt. Ist die Präsidentin des amtierenden Bundestages, hat den Starttermin festgelegt für die Konstituierung des neuen Bundestages, wo sie einfach als Mitglied ist, weil sie wiedergewählt wurde. Und das steht nirgendwo, dass es so sein muss. Es ist aber schon immer so gemacht worden. Und das Schöne bei Juristen ist ja, wenn sie kein geschriebenes Recht haben, dann sagen sie, haben wir eine Tradition, also im Sinne von Beamten, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn wir dann alle davon überzeugt sind, dass es auch so richtig ist. So. Und dann nennen wir das Gewohnheitsrecht. Und wenn es um Verfassung geht, ist es Verfassungsgewohnheitsrecht. Also die Gewohnheit, dass der Präsident des letzten Bundestages einlädt zur ersten Sitzung des neuen Bundestages, ist schon immer so gewesen seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und alle glauben, dass es auch so sein muss. Und wenn man jetzt nicht jeden fragt, steht in den juristischen Kommentaren überall drin zum Grundgesetz, das ist Verfassungsgewohnheitsrecht, haben wir schon immer so gemacht, ist auch richtig so, machen wir auch dieses Mal so. Niemand bestreitet der Präsidentin die Zuständigkeit, den Konstituierungstermin festzulegen. Sie hat ihn festgelegt auf den 25. und sie muss ihn nicht verschieben.
Okay. Ergibt sich denn vielleicht aus dem Thema, über das in den beiden Sondersitzungen beraten und eben darüber abgestimmt werden soll, vielleicht was anderes? Das steht in dem Konfrontationsschreiben ja auch, dass jedenfalls dann untechnisch ein Tätigkeitsverbot bestünde, wenn es um ganz gravierende Entscheidungen geht, eben verfassungsrechtlich relevante, zum Beispiel eine Grundgesetzänderung, das sei ja mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar.
Ja, das ist das, was wir Juristen gut können. Die Rechtslage ist eigentlich so, also eigentlich ist A richtig. Und aber dann sagen wir, aus übergeordneten Gründen, die wir aus allgemeinen Prinzipien ableiten, sei B richtig. Das kommt relativ oft vor, dass Gerichte so entscheiden. Das ist der große Vorteil von einem Verfassungsgericht. Da ist niemand mehr drüber. Die können das so machen und können sagen, wir erfinden eine solche abweichende Rechtslage unter Rückgriff auf ein Prinzip. So. Angenommen, es wäre jetzt eine Grundgesetzänderung in Vorbereitung, die den Deutschen Bundestag, den neuen, in eine ganz andere Situation bringt und ihm Vorgaben macht, die seine Arbeit praktisch unmöglich machen, dann wäre das etwas, worüber man ernsthaft nachdenken kann. Jetzt ist die Frage, was passiert hier eigentlich? Die Schuldenbremse ist ja für den Bundestag eine Bremse. Deshalb heißt es ja so. Die Politiker sollen beim Schuldenmachen gebremst werden. Und zwar, weil die Verfassung weiß, Politiker geben Geld aus, wenn sie es haben, und sie geben es auch aus, wenn sie es nicht haben. Und dann machen sie Schulden. Weil Schulden machen oftmals beim Wähler leichter zu vermitteln ist als einsparen oder Steuern erhöhen oder bestimmte Ausgaben, die man jetzt auch gerne schon machen würde, in die Zukunft zu verschieben. Also geht man, so wie der Privatmann auch, man geht in den Dispo. Jeder weiß, dass der Dispo absurd teuer ist und dass man es besser lässt, aber manche Leute machen es dann halt doch. Und um das einzuschränken, die Befugnisse des Parlaments, gibt es die Schuldenbremse. Und wenn ich die Bremse lockere, erweitere ich eigentlich den Spielraum von Bundestagsabgeordneten im neuen Bundestag. Die können dann mehr Schulden machen, als sie mit der alten Verfassungslage machen können.
Ja, aber das heißt ja, ganz praktisch gedacht, nochmal mit Blick auf die Verletzung von Rechten, der Bundestag hätte die Möglichkeit, über mehr Mittel zu verfügen, mehr Möglichkeiten, damit mehr Rechte und nicht weniger. Also es fällt ja dann quasi eher eine Beschränkung weg. Also das macht ja vielleicht den Vortrag, es läge eine Verletzung von Rechten vor, vielleicht noch ein bisschen abwegiger.
Das macht es schwieriger und die sind ja wahrscheinlich nicht doof, die den Gesetzentwurf formuliert haben. Das unterstelle ich mal immer. Die haben zum Beispiel dieses Sondervermögen, Infrastruktur, wird nicht durch die Grundgesetzänderung automatisch implementiert, sondern es wird nur die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der neue Bundestag durch ein Bundesgesetz, was er erst noch beschließen muss, das Sondervermögen einrichten kann. Also wenn diese Ermächtigung beschlossen würde als Verfassungsänderung, kann der neue Bundestag immer noch sagen, wir haben es uns anders überlegt oder wir sehen es anders, wir richten das Sondervermögen gar nicht ein. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass das geschieht, weil Union und SPD haben ja die Mehrheit im neuen Bundestag, aber theoretisch könnten sie auch sagen, wir verzichten auf das Sondervermögen, haben wir es uns anders überlegt, brauchen wir nicht. Und bei den Verteidigungsausgaben ist es genauso, die können jetzt stärker kreditfinanziert sein als bisher. Niemand zwingt aber den neuen Bundestag, den Verteidigungshaushalt so groß zu machen, dass man dafür überhaupt Gebrauch machen muss. Wahrscheinlich die äußeren Umstände legen das nahe, aber rechtlich gesehen ist der neue Bundestag derjenige, der das entscheidet. Im Prinzip ist es wie wenn man ein Auto hat oder ein Computerspiel oder sonst irgendwas, was man machen kann. Das kriegt man jetzt geschenkt. Damit kann man schneller fahren, weiterfahren, mehr machen, als man sonst tun könnte. Man muss es aber nicht. Man kann auch sagen, ich lasse es in der Garage stehen und fahre mit der Straßenbahn.
Das heißt, du hast von Mutti und Vati die Erlaubnis gekriegt, auszugehen, länger als üblich. Du entscheidest aber selbst, ob du überhaupt ausgehst. Also es geht quasi um die Ermächtigung. Es entstehen noch gar keine höheren Ausgaben. Das ist noch nicht festgezurrt, sondern es geht nur um die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen. Das ist ja dann eigentlich rechtlich relativ schlau in der aktuellen Situation.
Wenn die darüber nachgedacht haben, um diesen Punkt zu erzielen, dann war es schlau. Wenn sie es nur versehentlich richtig gemacht haben, ist es trotzdem geschickt.
Okay, gilt das dann auch für mögliche Auswirkungen auf die Schuldenbremsen der Länder? Weil ich habe online so ein bisschen die Debatten verfolgt und das war ein Punkt, der auch immer wieder genannt wurde, dass es ja schwierig sein könnte, jetzt mit einer Grundgesetzänderung dieses Finanzpaket, letztlich ist es ja dann noch kein Finanzpaket, sondern die Ermächtigung für das Finanzpaket freizumachen oder zu schaffen, weil man damit ja vielleicht Auswirkungen schaffen würde auf die Schuldenbremsen der Länder.
Ja, die Länder kommen auch in diesem ganzen System vor, weil die Grundgesetzänderung muss ja auch durch den Bundesrat und deshalb braucht es auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit. Übrigens, niemand stört sich daran, dass der Bundesrat das berät, aber der wird ja auch nicht neu gewählt. So. Die SPD und die Union haben in diesen Gesetzentwurf auch noch ein Bonbon für die Länder hineingepackt. Und zwar, die Länder müssen bisher ihre Haushalte komplett schuldenfrei halten, es sei denn, die Konjunktur ist schlecht, was sie gerade ist, oder es ist eine Notlage, was etliche Länder annehmen. Und der Bund dagegen darf voraussetzungslos 0,3% des Bruttoinlandsprodukts einen Kredit jedes Jahr aufnehmen. Also auch wenn die Sonne scheint, die Konjunktur gut ist und keine Notlage vorliegt, darf man immer beim Bund ein bisschen Verschuldung machen. Das ist auch gar nicht so wenig. Und diese Möglichkeit wollten die Länder auch immer haben und die bekommen sie jetzt. So. Und jetzt ist das Problem, dass die Länder davon nur Gebrauch machen können, von dieser Ermächtigung zusätzliche Länderschulden aufzunehmen, wenn sich diese Erlaubnis zu mehr Verschuldungen, die der Bund gewährt, auch gegenüber Landesverfassungsrecht durchsetzt. Weil die meisten Länder haben jetzt die Regelung der Schuldenbremse in ihre Landesverfassung geschrieben und könnten davon jetzt erst Gebrauch machen, wenn sie, ich sage jetzt mal mühselig, die Landesverfassung ändern. Deshalb ist der gut gemeinte Versuch der Autoren dieses Textes zu sagen, wir ändern die Landesverfassung gleich Kraft Bundesverfassungsrecht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch gestrichen wird und dass das rausfällt, insbesondere wenn der Bundesrat sagt, da hat er ein Problem damit.
Okay, weil du könntest ja auf die Idee kommen, naja gut, es geht durch den Bundesrat, da hast du die ganzen, das reicht aber ja nicht, dass die ganzen Landesjustizministerinnen und Minister das dann abnicken, weil das kann ja nicht unmittelbar die Landesverfassungsregelungen ändern. Das heißt, die blieben bestehen und dann müssten die Länder, die eben eine eigene Schuldenbremse haben, selber nochmal ran.
Oder man macht es so, dass man sagt, die Länder können von diesen 0,35% Verschuldung Gebrauch machen, sie müssen es aber nicht so. Und jetzt ist es so, die Länder sind da wie so eine Schulklasse zusammengesperrt. Alle 16 Länder haben diese 0,35% insgesamt so. Der Entwurf sieht vor, dass dazu ein Gesetz gemacht wird, wie man diese 0,35% unter den Ländern aufteilt. Da gibt es dann so verschiedene Schlüssel, das macht man auch sonst so, wenn Geld aufgeteilt wird zwischen den Ländern. Da will dann im Zweifel wieder jeder möglichst viel haben. Wenn es ein Land gäbe, das sagt, wir wollen dafür keinen Gebrauch machen, würden sich die anderen 15 bedanken und sagen, hurra, wir kriegen mehr ab vom Kuchen, weil einer will sein Kuchenstück nicht essen, dann essen wir das eben. Also ich glaube, dass die Länder ganz gierig darauf sind, diese Verschuldungsmöglichkeit zu bekommen und die Länder schon deshalb großen Druck machen werden, diese Änderung zu beschließen und auch die Finanzminister aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind in Wahrheit ganz scharf drauf auf diese Mittel und wenn das platzen sollte, dieses Projekt, stehen die mit leeren Händen da. Die haben aber im Prinzip schon längst überlegt, für was sie diese zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten nutzen wollen.
So ein Punkt, über den ich immer noch gestolpert bin, sowohl im Konfrontationsschreiben als auch in den juristischen Debatten. Es wurde immer wieder erwähnt, der sogenannte Heilmann-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Was hat der mit all dem zu tun und was ist der Inhalt? Worum geht's? Was hat das mit der ganzen Debatte zu tun?
Der Herr Heilmann ist ein großartiger Abgeordneter aus Berlin von der CDU, der dadurch berühmt geworden ist, dass er die Beratung und Beschlussfassung über das sogenannte Heizungsgesetz, das heißt kompliziert, aber alle kennen es, unter der Bezeichnung Heizungsgesetz, was Herr Habeck sich ausgedacht hatte, im Wesentlichen in Karlsruhe vorübergehend gestoppt hatte. Hintergrund war so, das Gesetz war lang und kompliziert und kurz vor der Beratung kam ein, sagen wir mal, LKW-große Lieferungen von Änderungsanträgen, die sich die damaligen Regierungsfraktionen / Ministerien ausgedacht haben und die man auf die anderen Abgeordneten draufgekippt hat. So, das war objektiv eine Zumutung, so viel in so kurzer Zeit, weil es viele Details waren. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, der Abgeordnete muss das in Ruhe lesen und verstehen können. Und das muss er nicht in 24 Stunden oder 48 Stunden machen. Da muss man den Termin aufheben. Hat aber gesagt, man kann problemlos auch in den Sommerferien eine Sondersitzung eine oder zwei Wochen später machen. So. Kaum war das entschieden worden, war es dann doch nicht so eilig und man hat dann die Sommerferien gewartet. Also es war klar durch die Verhalten der Bundesregierung, es bestand diese dramatische Eile nicht und man hatte den Abgeordneten gut die Möglichkeit geben können zu entscheiden. So, diese Konstellation könnte jetzt hier wieder eine Rolle spielen.
Aber glaubst du, dass die Situation vergleichbar ist? Also du persönlich, jetzt nicht als Ausschussvorsitzender.
Also ich glaube, dass da haben die Leute, die dieses Projekt Verfassungsänderung initiiert haben, schon auf diesen Heimatbeschluss geschielt. Also die sind ja nicht doof, sondern die haben gesagt, wir machen das nicht in einer Woche. Wir machen das verteilt auf zwei Wochen, also auf den 13. und auf den 18. Und wir haben dann dazwischen die Gelegenheit, reguläre Ausschusssitzungen zu machen. Wir haben sogar die Möglichkeit, eine Sachverständigenanhörung zu machen. Das muss dann allerdings flott gehen und übers Wochenende vorbereitet werden. Aber ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die sich für sachverständig halten und schnell etwas dazu sagen können. Und dann kann man diesen Gesetzentwurf, der ja im Text sehr überschaubar ist, also nicht schnell zu lesen ist, den kann man dann in der ersten Lesung jetzt am Donnerstag beraten am 13. und in der zweiten und dritten Lesung kann man ihn nächsten Dienstag dann, glaube ich, beraten. Also da ist relativ viel Beratungszeit da. Mehr kann man nicht machen, weil sonst kommt man an den 25. März ran und dann endet ja die Tätigkeit des Bundestages. Also es ist der Versuch, so viel Heilmann Beratungszeit wie möglich zu geben. Mehr kann man nicht machen. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dafür braucht man mindestens einen Monat Beratungszeit, dann dieser Monat ist nicht da, dann hätte man da ein Problem. Aber ich sehe das nicht, weil das Gesetzgebungsverfahren zwar wichtig ist, aber nicht so kompliziert und detailreich, wie es bei dem Heizungsgesetz war.
Na, und ein geeigneter Sachverständiger sitzt ja hier gerade am Mikro. Du machst das ja tatsächlich auch öfter, ne? Bist ja öfter Sachverständiger.
Ja, aber die Sachverständigen sind ja ist ein bisschen komisch. Ne? Die Fraktionen suchen die Sachverständigen raus und haben dann die Erwartungshaltung, dass die Sachverständigen im Wesentlichen das sagen, was die Fraktionen gut finden. Und die meisten Sachverständigen machen das auch so. Und
Also, eigentlich immer nicht, ne?
Insgesamt wird da schon Kompetenz eingebracht, aber man muss natürlich auch wissen, wie das läuft. Die Fraktionen fragen dann ihre eigenen Sachverständigen und nicht die anderen. Das ist auch so ein bisschen so ein Ritual und so ein Parlamentsablauf, den darf man sich jetzt nicht als alles strikt neutral vorstellen.
Nee, das nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Anwaltschaft regelmäßig mit einbezogen wird. Also wir entsenden ja permanent in Rechtsausschuss Sachverständige aus unseren Ausschüssen und bin immer ein bisschen verärgert, wenn das nicht klappt, weil Rechtsanwender, ne? Also das ist immer schon ganz gut, wenn wir dabei sind. Christopher, ich habe vorhin noch gelesen, die Linke soll auch einen Antrag gestellt haben. Da habe ich aber inhaltlich nichts weiter dazu gefunden. Hast du da irgendwas gelesen, gehört? Weicht die Begründung da ab? Gibt es da noch andere Argumente?
Also ich kenne den Antrag inhaltlich nicht und weiß nicht, was da vorgetragen worden ist. Es gibt aber nicht so viele Möglichkeiten, die man vortragen kann. In Wahrheit ist das Hauptargument, was über allem schwebt, ja doch das, was du auch schon erwähnt hast, zu sagen, wartet doch bitte auf den neuen Bundestag, der ist frisch gewählt, der repräsentiert wirklich die Stärkeverhältnisse der Parteien in Deutschland, der alte ist damals richtig gewesen, heute ist aber anders. Man sieht es ganz gut am Beispiel der FDP. Die FDP hatte bei der letzten Bundestagswahl und damit im alten Bundestag über 11%. Und hat jetzt 4% und ist nicht mehr dabei. So, die 11%, die dann da jetzt mitberaten, entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stimmungsbild in Deutschland. Aber wie gesagt, die rechtliche Trennscheibe ist halt dann der 25. März. Dann hört der Alte auf, dann fängt der Neue an.
Ja.
Und dieses Argument variieren letztendlich die Beschwerdeführer, die sagen, wir wollen es anders haben. Ein bisschen erstaunlich ist ja, sowohl die AfD als auch die Linkspartei sind ja auch in dem neuen Bundestag stärker vertreten Und deshalb ist es aus deren Sicht total naheliegend zu sagen, wir hätten lieber, dass der Neue darüber entscheidet, mhm. weil wir sind da größer geworden.
Ja. Ja, kann ich verstehen, aber Christopher, das Leben ist kein Ponyhof. Nur weil wir manchmal Dinge lieber hätten, muss man halt vielleicht auch akzeptieren. Naja, wir werden sehen. Es ist ja Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts zu entscheiden, wie das Ganze ausgeht. Wann wird es eine Entscheidung geben? Muss er jetzt in kürzester Zeit passieren? Sonst ist ja Sitzung Nummer 1 um. Wir haben heute den 11., 13. wäre die erste.
Also ich denke auch, dass das Bundesverfassungsgericht versuchen wird, auf jeden Fall am Mittwoch nachmittags eine Entscheidung bekannt zu geben. Es ist ja möglich, über diese einstweilige Anordnungsanträge auch ohne Begründung zu entscheiden und das nachzureichen. Dann wissen die Abgeordneten, was sie am Donnerstag tun dürfen oder auch nicht, wenn das anders kommen sollte. Theoretisch wäre denkbar, dass das Gericht es nicht schafft und die erste Lesung stattfindet. Bei der ersten Lesung passiert ja noch nichts Dramatisches, weil richtig relevant wird es ja dann erst, wenn beschlossen wird. Aber aus der Sicht derjenigen, die damit argumentieren, die Abgeordnetenrechte seien schon verletzt, dass man sie überhaupt zu so einer Sitzung einlädt und veranlasst, dahin zu gehen und den anderen die Gelegenheit gibt, diese Sitzung abzuhalten, tritt natürlich die Rechtsverletzung aus Sicht der AfD-Abgeordneten und vielleicht auch von denen der Linksfraktion schon ein, wenn diese Sitzung am Donnerstag überhaupt eröffnet wird.
Ja, aber normalerweise ist das Bundesverfassungsgericht eigentlich echt fix. Also ich gehe fast auch davon aus, dass das vorher vorliegen wird. Weil sonst träte ja die Situation ein, dass ein Abgeordneter dahin muss und durch seine Anwesenheit schon in seinen Rechten verletzt wird. Ich finde das ein bisschen, naja, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Christopher, wir haben ja jetzt die Chance. Also ich glaube schon, dass morgen, könnte schon sein, dass morgen was kommt. Soll man tippen, wie es ausgeht?
Du meinst jetzt, ob der zweite Senat es 8-0, 7-1 oder 6-2 entscheidet? Oder meinst du?
Ach so, detailliert. Nee, ich wollte eigentlich aufs Ganze. Aber ich nehme natürlich von dir her, von Herzen gern. Und dann kriegst du auch, keine Ahnung, wenn du das Verhältnis richtig tippst, dann schicke ich dir einen Kuchen.
Ja, ich glaube, dass das ein Fall ist, wo sich das Bundesverfassungsgericht zusammenrauft und sagt, wir sind alle derselben Meinung und machen da keine Sondervoten. Ich glaube, dass die Anträge keinen Erfolg haben werden und sehe nicht so recht, wieso da jetzt einer im zweiten Senat das anders entscheiden sollte. Aber natürlich gebe ich damit nicht vor, wie die entscheiden müssen und sollen. Ich bin ja kein Bevollmächtigter von niemandem.
Es war nur ein Tipp.
Äußere nur eine Erwartung. Wir können es vielleicht so sagen, Steffi, wenn wir zwei da drin säßen in dem zweiten Senat, würden wir die Anträge zurückweisen, ohne mit der Wimper zu zucken und würden sagen, tut uns leid. Es müsste halt diese Entscheidungen hinnehmen, falls überhaupt die entsprechenden Mehrheiten zustande kommen. Das weiß man ja alles noch gar nicht.
Eben.
Ertragt es einfach.
Also, du hast ja dann bis morgen Zeit, Christopher. Kannst dir ja bis morgen überlegen, Marmorkuchen oder was anderes, was man auf dem Postwege schicken kann. Wenn es einstimmig ist und du liegst richtig, ich mach das, ich schicke dir einen Kuchen. Wir hatten ja auch hier schon mal einen Backwettbewerb. Da kam es leider gar nicht zur Entscheidung, wer recht hat oder wer nicht. Vielleicht kommt es diesmal zu einem Backwarenergebnis sozusagen. Ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, Christopher. Ich danke dir sehr. Und an meine Lauscher da draußen noch der Hinweis, werft mal einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch noch ein bisschen was zu dieser Episode zusammengestellt. Und Christopher, wir können ja mal locker festhalten, wenn es da an der Front wirklich Spannendes Neues gibt, dann machen wir nochmal ein Update.
Ich hatte befürchtet, dass das so läuft. Steffi, ja, mit jetzt. Dir mache ich auch ein Update, kein Problem.
Ja, mitgehangen, mitgefangen, jetzt bist du hier drin im System. Christopher, ich danke dir sehr.
Danke, gerne.